aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Zuhause sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Urlaub mit Familienbett. Hier findet ihr Urlaubsunterkünfte mit Familienbett oder der Möglichkeit, Betten zusammenzustellen. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi, Nora.
Hallo, Oliver.
Thema Zuhause. Ich habe heute Morgen meinen Sohn gefragt, gesagt, sag mal, was ist für dich eigentlich Zuhause? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, unsere Wohnung. Dann habe ich gesagt, ja, und was da? Also so, sagt er, ja, mein Zimmer. Dann sagt er, ja. Und sage ich, und was da? Sagt er, ja, mein Bett.
Ich verstehe ihn gut.
Heute Morgen sowieso, genau.
Ja, aber das ist spannend, ne? Also er hat das so ganz räumlich einfach verstanden, ne? Zu sagen, sozusagen, wo gehöre ich hin, sozusagen, und dann immer so weiter reingezoomt. Meine Wohnung, mein Zimmer, mein Bett, das ist so der Ort, der wirklich komplett mir gehört und wo ich sozusagen ganz zu Hause bin. Das ist total spannend.
Ja, total. Und was ist für dich zu Hause?
gute Frage, ne? Wenn ich an Zuhause denke, dann denke ich tatsächlich als allererstes an Menschen. Das klingt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin da zu Hause, wo mein Mann und meine Kinder sind, wo meine Familie ist. Ich fühle mich aber auch an ganz unterschiedlichen Orten zu Hause. Für mich ist zu Hause so ein Gefühl, ne, von hier gehöre ich hin, und ich erlebe dieses Zuhause-Gefühl manchmal, wenn wir bei Freunden sind, wenn wir aber auch manchmal an einem Ort sind, wo wir früher schon mal gelebt haben und dann nochmal zu Besuch hinkommen und dann so diese Erinnerungen haben an eine besondere Lebensphase, wo wir sagen, hier, ne, ist auch ein Stück unserer Biografie verhaftet sozusagen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt einen spezifischen Ort vor Augen habe, von dem ich sagen könnte, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause, sondern mein Zuhause ist über ganz, ganz viele Orte verteilt und verbunden, ja, mit einem Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit. Kannst du das nachvollziehen?
Also bei mir ist es eher eine Kindheitserinnerung an das Zuhause, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und auch da sind es eher Gerüche oder wie fühlte sich der Teppichboden an oder wie fühlte sich die Wärme, die ein Backofen ausstrahlt. Eher so, sagen wir mal, kleine Kindererinnerungen als jetzt, was du beschreibst. Dein Zuhause ist da, wo ich mich jetzt heute zugehörig fühle. Das sind, glaube ich, sind interessant. Das sind miteinander verwandte Dinge.
Wobei definitiv in diesem Zuhause-Begriff natürlich auch eine gewisse Nostalgie drin steckt. Ne? Also wenn du mich fragst, was ist für dich Zuhause, dann habe ich auch Menschen und Orte vor Augen, die es in dieser Form so gar nicht mehr gibt. Ne? Also ich kann mich auch an verschiedene Zuhauses meiner Kindheit erinnern, die mich mit sehr warmen Gefühlen erfüllen, die es aber in der Form so gar nicht mehr gibt. Oder für mich war zum Beispiel auch das Zuhause meiner jeweiligen Großeltern ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheitszuhauses, und diese Häuser wurden längst von anderen Menschen bewohnt und diese Menschen leben alle nicht mehr, und da ist dann auch manchmal so ein sehnsuchtsvolles Erinnern im Sinne von, das war so ein Zuhause für mich, und da habe ich zumindest physisch keinen Zugang mehr zu, ne? Also nur in der Erinnerung. Aber ich kann das schon verstehen, dass auch bestimmte Kindheitssinneswahrnehmungen, ne, bestimmte Gerüche, bestimmte Wahrnehmungen, wie sich was angefühlt hat, auch ein Zuhausegefühl machen. Bist du als Kind immer sozusagen am gleichen Ort zu Hause gewesen, oder bist du als Kind auch mal umgezogen von einem Haus oder einer Wohnung in die andere?
Ich bin einmal umgezogen, genau. Das sozusagen war es. Ich musste jetzt nur so lachen, weil eben auch wir als Familie genau einmal umgezogen sind. Da dachte ich gleich, ah, schau, Parallele. Genau, also wir sind einmal umgezogen. Und ich kenne natürlich aus dieser Erinnerung, wie auch jetzt als, keine Ahnung, als Student, wenn du halt umziehst oder so, dieses, du verlässt jetzt einen Ort, in dem du gewohnt hast. Ja, mach's gut, altes Haus, in deiner Küche war's schön. Jetzt werden wir uns aber nicht mehr wiedersehen. Jetzt ist hier irgendwie Schluss. Also ich finde, das fand ich immer einen besonderen Moment, den ich auch irgendwie versucht habe, immer jedes Mal, wenn ich als Erwachsener umgezogen bin, den wirklich bewusst wahrzunehmen. Damals bin ich, glaube ich, im Alter von 7 oder 8 umgezogen.
Das wollte ich gerade fragen, wie alt du da warst.
Genau. Habe aber Erinnerungen natürlich an die Wohnung, in der wir zuerst gewohnt haben.
Und wart ihr sozusagen aber praktisch am gleichen Ort geblieben, nur in eine andere Wohnung oder ein anderes Haus gezogen? Also sozusagen dein soziales Umfeld, Schule oder so, blieb praktisch gleich, Sportverein oder was auch immer. Es war aber trotzdem natürlich eine andere Umgebung.
Muss hier so lachen, welcher Sportverein, aber genau. Also genau, die Grundschule blieb gleich, die Gemeindebücherei blieb gleich, also da änderte sich nichts.
Und trotzdem war es ein Wechsel und eine Zäsur, oder? Für dich?
Ja, Ja, auf jeden Fall.
Das frage ich deswegen, weil ich bin als Kind ein paar Mal umgezogen, aber es gab da auch mehrere Umzüge in so einem ganz, ganz engen räumlichen Rahmen. Also quasi so, man zieht von einem Haus ins Nachbarhaus, ins nächste Nachbarhaus so ungefähr.
Ach so.
Und da wurde mir dann oft als Kind von außen gespiegelt, naja, das ist ja gar kein richtiger Umzug. Also das ist jetzt ja nicht wild so ungefähr, weil es bleibt ja alles gleich, ne? Also du bleibst ja in der gleichen Nachbarschaft. Und ich fand aber jeden einzelnen Umzug schon krass, einfach ein neues Zimmer zu haben und sich in einer neuen Wohnung zurechtzufinden und so. Also ich habe jeden dieser Umzüge in Erinnerung als eine für mich sehr bedeutsame Sache. Und natürlich habe ich mittlerweile dann auch Umzüge erlebt über sehr, sehr weite Distanzen, wo dann wirklich alles neu ist. Und das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich erinnere mich doch so, dass ich relativ unverstanden mich gefühlt habe mit so 6, 7, als wir quasi von einem Haus ins Haus gegenüber gezogen sind und wirklich der Umzug, man konnte praktisch einfach einmal über die Straße laufen, also es war wirklich nicht weit und ich das trotzdem als eine krasse Sache empfand und eigentlich so in der Schule oder so, ne, mir eher so gespiegelt wurde, naja, das ist ja eigentlich nix, so, ne. Ja. Verrückt. Ja, ich bin ein paar Mal umgezogen und ich habe das Gefühl, dieses Umziehen über kürzere und weitere Distanzen, das ist auch so ein bisschen ein Teil meiner Familiengeschichte. Ich habe das Gefühl, ich habe das ganz früh quasi schon fast mit der Muttermilch aufgesogen, dass das normal ist, dass man nicht an einem Ort geboren wird und da bleibt, obwohl es das in meiner Familie schon auch gab. Also meine Großeltern mütterlicherseits sind beide in dem Ort sozusagen geboren, wo sie gelebt haben und später gestorben sind. Und das war so eine ganz, ganz lokal verankerte Familie. Und sozusagen der andere Teil meiner Familie, also väterlicherseits, da war alles voller Umzüge, auch über ganz, ganz riesige Distanzen. Also auch schon meine Großeltern, mein Großvater ist als Kind schon relativ weit umgezogen. Die Entstehungsgeschichte dieser Familie, aus der dann eben auch mein Vater hervorging, war so, dass ein Flüchtling aus Ostpreußen, ne, mein Großvater und eine Bauerstochter aus Norddeutschland sich zusammengetan haben und nach Baden-Württemberg gezogen sind, weil es dort eben dann gerade Arbeit gab nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann war immer so diese Geschichte dieses, wenn man sich liebt, dann geht man los und baut irgendwo was Neues auf und dann ist das völlig egal, dass man 1000 Kilometer weg ist von jedwedem Elternhaus und dass man niemanden kennt und keine Familie hat, das macht nichts, man hat sich gegenseitig, man kann überall ein Zuhause bauen, so, ne? Und das war so ein Vibe, sag ich mal, der ist schon sehr, sehr prägend gewesen, auch in meiner Biografie.
Finde ich total spannend, weil es ja wirklich ein Narrativ ist, das so eine Familie ja, glaube ich, schon stark prägt. Also meine beiden Eltern sind jeweils Flüchtlingskinder und wir wollen jetzt hier nicht Biografiearbeit machen, aber ich glaube schon, dass das sozusagen bis heute ein Thema ist, das sich durch diese Familie durchzieht. Eher dieses ein Zuhause wieder von null aufbauen, ohne mitgebrachte Ressourcen und Verlust und Ängste und Not. Und vielleicht kann auch da so ein gewisses, jetzt muss es also wirklich sicher sein oder hier gehe ich nicht nochmal weg oder so.
Ja, das verstehe ich.
Keine Ahnung, ja, das könnte natürlich sein. Ne?
Ja, das ist spannend. Also ich bin da, wie gesagt, auch mit unterschiedlichen Botschaften aufgewachsen. Meine Eltern haben mich bekommen, da waren sie kurz nach dem Studium, die haben in Freiburg studiert, dort wohnhaft sozusagen und haben dann sozusagen für ihre erste richtige Stelle auch einen Umzug gemacht, ne, wo ich dann aufgewachsen bin in dieses Landerziehungsheim auf der Schwäbischen Alb und dann sind wir nochmal umgezogen und also ich bin, bis ich ausgezogen bin von zu Hause, schon 4-mal umgezogen gewesen und, und da war durchaus dann auch so ein, ja, so eine Botschaft für mich präsent, dass Umziehen auch was Positives ist, dass sozusagen jeder Umzug auch eine Chance ist auf einen Neubeginn, dass man sich darauf freuen darf, dass man auch sich verabschiedet von was, aber dass das grundsätzlich was Gutes ist. Und ich habe das Gefühl, dass mir das in meinem Leben sehr prägend war, dieser Gedanke so, wenn man was erleben will im Leben, dann muss man auch ein paar Mal umziehen. Also man kann ja nicht da versacken, wo man sozusagen einfach geboren ist oder hängen geblieben ist oder so. Und gerade mein Vater hat sehr, sehr oft von Umzügen oder von Weggehen, von wo auch so ein bisschen als Horizonterweiterung gesprochen. Also wirklich in so einer sehr positiven Weise. So auch dieses, ist das nicht toll, wenn man wo Neues hinkommt, wenn man was Neues kennenlernt und so. Und das war sehr prägend für mich. Ich habe dann wirklich das, obwohl das nicht so ausgesprochen war, für mich manchmal, glaube ich, fast wie so ein Auftrag in mir aufgenommen im Sinne von, geh raus, geh in die Welt, also guck dir was an. Ich hatte immer das Gefühl, an der nächsten Uni zu studieren, also rein räumlich gesehen zu meinem Wohnort, wäre gedanklich für mich irgendwie gar nicht in Frage gekommen, weil ich immer so dachte, ich muss ja raus in die Welt. So. Und das habe ich gemacht. Und das haben mein Mann und ich zusammen gemacht. Und das war wirklich auch ein Teil unseres Selbstverständnisses, zu sagen, wir wollen was sehen von der Welt. Ne? Und wir haben dann beide ungefähr 500 Kilometer von zu Hause weg sozusagen studiert in unserer gemeinsamen Studienstadt. Wir sind gemeinsam während des Studiums mal nach Kanada gegangen. Also für ein Jahr, wir sind, als unsere ersten beiden Kinder schon geboren waren, dann eben nach England gegangen. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Wir sind dann umgezogen, wir sind dann nochmal umgezogen. Und relativ lange fand ich diese Umzieherei natürlich jedes Mal anstrengend, aber irgendwie auch cool. Also ich hatte da auch so einen gewissen Stolz darauf zu sagen, wir bauen uns einfach ein richtig spannendes Leben. Und dazu gehört es eben auch, viel zu sehen von der Welt und sich neue Dinge zu trauen. Und wenn Leute zu mir sagten, ey, seid ihr wahnsinnig, mit zwei kleinen Kindern in ein fremdes Land zu gehen, ne? Und die können ja die Sprache nicht und so, habe ich wirklich voller Überzeugung immer gesagt, das ist doch super für Kinder. Also die lernen so viel Neues kennen, das ist so eine große Chance auch für sie. Natürlich wird es toll. Und aus heutiger Warte denke ich teilweise schon, das war echt krass, was wir da gemacht haben. Also wir haben in Deutschland in einer günstigen, aber relativ großen Altbauwohnung gewohnt, wo wir einen guten Mietvertrag hatten, und in London ist ja alles so wahnsinnig teuer, also sind wir sozusagen in eine winzig, winzig, winzig kleine 45 Quadratmeter ohne Balkon und Garten Stadtwohnung gezogen mit den Kindern und haben denen einfach mitgeteilt, also es gibt jetzt nur noch dieses winzige Schlafzimmerchen für euch und Gästezimmer haben wir gar nicht mehr und Esszimmer haben wir auch nicht mehr und also ist alles so ein bisschen anders, Garten haben wir auch nicht mehr, ist halt so, aber wir hatten da so gar kein schlechtes Gewissen oder gar nicht diese Gedanken von, vielleicht ist das jetzt für unsere Kinder auch blöd, sondern es war eher so ein, aber ist doch cool, wir sind in London. Und ich glaube, dass diese Haltung auch dazu beigetragen hat, dass das irgendwie auch cool werden konnte. Und unsere großen Kinder haben tatsächlich sehr, sehr positive Erinnerungen an diese Zeit. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, sowas kann man doch quasi immer so weiterführen. Also immer, wenn sich eine neue spannende Gelegenheit ergibt, kann man ja wieder wohin gehen. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass ich mir da was vorgemacht habe. Wir sind umgezogen und nochmal umgezogen und nochmal umgezogen und es war immer cool. Und bis es dann irgendwann nicht mehr cool war. Bis dann irgendwann unsere Kinder, ne, die Großen auch schon in der Pubertät waren und aber auch die jüngeren Kinder, wirklich so ein Bedürfnis hatten nach einem Zuhause. Und zwar einem Zuhause als Ort. Und wir haben ihnen vor 4 Jahren unseren letzten großen Umzug zugemutet. Der ist bei unseren Kindern nicht gut angekommen. Von Leipzig City nach Nordschwarzwald auf dem Land, so. Und das war eine richtig unpopuläre Entscheidung bei unseren Kindern und eine, für die wir schon auch viel Abbitte geleistet haben und viel Wiedergutmachung leisten mussten, dass wir ihnen das zugemutet haben. Und das fühlte sich dann auch so an, dass wir danach dachten, okay, das war's jetzt. Das war der letzte Umzug, den wir unseren Kindern in der Form jetzt so zumuten konnten. Wir können das nicht mehr weitermachen, dieses Orte- und Städte-Hopping als Familie.
Aber du passt jetzt quasi, oder dein Mann und du, ihr passt jetzt euer Verhalten diesem Zuhausewunsch eurer Kinder an, wenn ich dich richtig verstehe. Im Sinne von, Mai, also wenn es nach mir ginge, könnte ich auch schon wieder in 2 Jahren vielleicht mal, hey, wie wäre es mit Frankfurt? Also du hast es ja so beschrieben, dass du natürlich das jetzt nicht völlig unkritisch oder so übernommen hast und das natürlich, keine Ahnung, wenn man 20 ist und ungebunden, zieht man natürlich von zu Hause aus so ungefähr, aber du hast es ja eigentlich schon beschrieben als, das zeigt mir die Welt und so begegne ich der Welt und ich bin so ein Mensch, der keinen immer gleichen Wurzelort braucht, sondern solange ihr, meine Lieben, um mich seid, komm, lasst uns die Welt entdecken. Jetzt würdest du sagen, jetzt warten wir mal so ein bisschen, weil ich bin nicht alle hier?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass sich auch in mir was verändert hat in den letzten Jahren. Dass ich zum ersten Mal wirklich für mich sowas gespürt habe, wie ein eigenes Bedürfnis auch nach Wurzeln schlagen, zumindest für eine gewisse Zeit. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war zum Beispiel, dass die Tatsache, dass wir hier zum allerersten Mal ein Haus gekauft haben, wir haben immer zur Miete gewohnt, ich hatte nie den Plan, irgendwas zu kaufen, ich wollte immer zur Miete wohnen, um flexibel zu sein, irgendwie emotional mehr einen Unterschied gemacht hat, als ich das sozusagen je erwartet hätte. Ich hatte immer dieses Selbstbild, so ein Haus ist tendenziell ja auch dann Ballast, dann hat man sich so festgelegt auf einen Ort, dann kann man ja nicht einfach wieder weg und so. Und dann war das eher eine pragmatische Entscheidung, irgendwann zu sagen, also was zu mieten zu sechst ist irgendwann einfach auch schwierig und so, dann ist es einfacher, was zu finden zum Kaufen. Und dann habe ich gemerkt, wie die Tatsache, dass wir dann ein Haus gekauft haben und das dann renoviert haben und einen Garten angelegt haben und gesagt haben, wir machen uns das jetzt hier schön, mit mir auch emotional irgendwie was gemacht hat, dass da so eine Verankerung, eine Verwurzelung stattgefunden hat, dass ich gemerkt habe, ich will hier jetzt auch gerade nicht mehr weg. Auch mein Herz ist letztlich müde von diesem immer neu wo ankommen, immer neu wieder Freundeskreise erschließen, immer wieder bei Null anfangen. Und insofern ist es nicht nur das Bedürfnis unserer Kinder, sondern auch mein eigenes, gerade Wurzeln zu schlagen. Und gleichzeitig ist diese andere Seite von mir nicht weg. Das merke ich ganz oft, gerade wenn wir im Urlaub sind irgendwo oder wenn ich irgendwo, also ne, als ich das letzte Mal in München war und wir uns gesehen haben, bin ich so durch den englischen Garten gelaufen und dachte, ach, München wäre eigentlich auch mal schön. So, also habe ich doch, habe ich nur ganz kurz gewohnt, so mal, ne? Und ich war mit meinem Mann im Sommer in Stockholm und wir sind da spaziert und dann haben wir beide gesagt, also Stockholm wird uns ja auch nochmal gefallen, so, ne? Also diese Sehnsuchtsorte entdecken und an Orten zu sein und sagen, das wäre auch nochmal schön, das ist schon immer noch da und wirklich auch nicht nur als Urlaubsort, sondern auch als Wohnort. Also wenn uns ein Ort gefällt, haben wir immer so gleich diese Idee zu sagen, wir müssen mal gucken, ob man hier mal leben könnte, so für ein paar Jahre, um die Stadt richtig kennenzulernen. Aber aktuell ist dieser Wunsch aufgeschoben, sag ich mal, weil wir tatsächlich gemeinsam das Gefühl haben, in dieser Lebensphase brauchen nicht nur die Kinder, sondern auch wir einen Ort, an dem wir zu Hause sind und an dem wir uns sicher fühlen können und wo wir auch ein bisschen langfristiger planen und langfristiger soziale Beziehungen eingehen können. Ja, so würde ich das beschreiben.
Und als ihr mit den Kindern immer so umgezogen seid, gab es irgendwas, was geholfen hat? Ich meine natürlich, mal waren sie kleiner und mal waren sie größer oder mal waren es nur zwei und dann waren sie irgendwie vier. Aber was war so das Umziehen mit Kindern, auch wenn sie es vielleicht noch dazu vielleicht gar nicht so unbedingt wollen, Learning?
Also grundsätzlich hatte ich immer das Gefühl, die Umzüge wurden umso schwerer, je älter die Kinder wurden. Sozusagen die ersten Umzüge waren relativ leicht. Da hatte ich auch das Gefühl, dass auch für die Kinder der Stress wirklich überschaubar war. Solange wir als Eltern präsent und da waren, war das alles nicht so wild. Aber schon zum Beispiel der Rückumzug von England nach Deutschland war eigentlich der erste, wo ich das Gefühl hatte, das fällt den Kindern jetzt wirklich schwer. Ne? Da war unser ältestes Kind schon in der Schule, hatte ein soziales Netz und dann hieß es so, jetzt hier wieder raus und wieder ganz woanders hin. Und ja auch nicht, sag ich mal, zurück an den Ort, wo wir vorher gelebt hatten, sondern wieder eine völlig neue Stadt. Wir haben da viel begleitet, wie man das immer so nennt, also Emotionen benannt, viel gekuschelt, viel getröstet, viel versucht auch wirklich gemeinsam dann diese neuen Orte zu erkunden. Also wir haben versucht, die Umzüge so zu legen, dass nicht sozusagen am nächsten Tag direkt wieder die Schule beginnt, sondern dass man irgendwie in den Sommerferien umzieht und dann mal sechs Wochen hat, um quasi am neuen Ort anzukommen, ein bisschen vertraut zu werden. Wir haben selber sehr viel auch Kraft investiert und auch zu unterstützen dabei, ein neues soziales Netz zu finden. Also wirklich auch geschaut, dass wir dann mit Eltern in der neuen Klasse oder in der neuen Kindergartengruppe in Kontakt gekommen sind. Hallo, wir sind die Neuen. Können wir unsere Kinder mal verabreden? Die sind ganz neu hier so, ne? Also, dass wir da halt auch gesagt haben, wir lassen das nicht einfach nur so laufen, sondern wir versuchen das aktiv zu begleiten. Und gerade bei unserem letzten Umzug, der für unsere Kinder, glaube ich, der schwerste war, war ein Thema, dass wir einfach sehr viel Raum auch für diese Wut und diese Frustration lassen mussten und ein Stück weit sagen mussten, das ist total scheiße jetzt und es tut uns total leid und wir übernehmen hundertprozentig die Verantwortung. Wir sagen nicht zu euch, ach, aber eigentlich ist es doch auch für euch toll, sondern wir sehen das und erkennen das an, dass das für euch eine Zumutung ist und gleichzeitig, was immer wir tun können, um das jetzt für euch leichter zu machen, tun wir. Ihr sollt sehen, dass wir das nicht für selbstverständlich nehmen und das bedeutete im ganz konkreten Fall, jedes Kind hat hier sein eigenes Zimmer bekommen und durfte sehr, sehr frei entscheiden, wie dieses Zimmer aussehen soll. Unser damals vierjähriges Kind hat gesagt, das ganze Zimmer soll komplett knallblau gestrichen werden, jede Wand. Und da waren wir schon gesagt, naja, aber das war unser Weg dazu, sagen, okay, blaue Wände sind es. Ja, dann wurde unser Kind jetzt in blau. Und wir sind mit den großen Kindern zu Ikea gegangen und die durften sich dann neue Möbel und einen neuen Teppich und einen neuen Schrank aussuchen. Und das war wirklich ein bisschen auch so dieses, ich will nicht sagen Bestechung, aber schon so ein bisschen dieses Wiedergutmachung zu sagen, wir sagen nicht ganz pragmatisch, ja, ach, wir haben auch irgendwo noch einen Schrank, sondern wenn wir euch so einen krassen Schritt zumuten, dann muten wir uns ein Stück weit auch zu, dass wir in die Tasche greifen müssen, um das für euch zumindest erträglicher zu machen, um ein bisschen was Schönes für euch da auch rauszuholen. Also wir waren relativ spendabel, was sowas wie neue Poster für die Wand kaufen und so angeht. Ne? Wirklich so dieses, wir unterstützen dich, dass du dir dieses neue Zimmer zu deinem Zuhause machen kannst. Wir haben die größeren Kinder auch sehr aktiv eingebunden in die Auswahl der neuen Schule, also haben mehrere Schulen angeguckt. Das ist deine Wahl, wo du dich wohlfühlst, wo du hingehen willst. Das entscheiden wir nicht über deinen Kopf hinweg. Wir haben uns bewusst gemacht, dass dieser Umzug eine Erfahrung krasser Fremdbestimmung ist und haben versucht, an allen Orten, wo es möglich war, dem möglichst viel Selbstwirksamkeit entgegenzustellen und zu sagen, das ist eine krasse Fremdbestimmung, aber innerhalb dieses fremdbestimmten Aktes wollen wir euch so viel Autonomie ermöglichen wie irgend möglich. Ja, aber ich hatte richtig lange Schuldgefühle. Ich habe bestimmt ein Jahr nach dem Umzug immer und immer wieder bei meinen Kindern im Zimmer gestanden und sagte, es tut mir so leid, dass wir euch das zugemutet haben. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Soll ich dir Schokolade kaufen? Also wirklich so, in so, weißt du, so, ich habe mich selber aus dieser Schuld auch kaum rausgelassen. Und irgendwann war das dann auch so, dass wir dann nochmal ganz gut reden konnten mit ein bisschen Abstand. Und das dann wirklich auch, und da bin ich unseren großen Kindern echt dankbar dafür, sie mich quasi auch irgendwann quasi aus dieser Schuld echt entlassen haben und gesagt haben, es ist jetzt okay, Mama, wir fühlen uns jetzt wohl, es ist gut, wir verstehen, warum ihr das entschieden habt, ihr hattet da ja auch Gründe, es ist jetzt in Ordnung, du darfst es jetzt loslassen.
Es ist jetzt zu Hause irgendwie geworden.
Ja. Aber es war schon, also, ein schwerer Schritt.
Wir sind ja einmal außerplanmäßig umgezogen, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil wir ja hier so einen fetten Wasserschaden hatten und die gesamte Wohnung eigentlich eingerissen wurde. Also es gab nicht mal mehr die Decke über uns und wir sind ja dann für 9 Monate ausgezogen.
Ja.
Aber natürlich im großen Unterschied zu euch, auch da blieben eben Schule, Kindergarten und so weiter. Was wir damals mitgeschleppt haben, war unser Flöt. Ich weiß gar nicht.
Oh ja, ich glaub, was?
Flöte ist kein Wort. Ja, wir haben so einen pinken Sitzsack, weißt du, so ein Rumpfläts-Sofa-Teil irgendwie. Ja. Und als wir dann hier so, du musst, wenn so ein Wasserschaden ist, dann ist schon so dieses, okay, wir kommen übrigens morgen und es muss alles raus und wir mussten alles in Kisten packen, muss ich jetzt nicht ausführen, aber es war schon so alles in Kisten und irgendwie ganz schnell.
Und alles einlagern, ne, im Prinzip.
Ja, das Allermeiste stopft man irgendwo, genau, in so einen Keller und so. Und aber meine Frau war so klug und sagte, nee, wir müssen trotzdem Dinge mitnehmen. Und das war eben das Flöt, also dieser, das heißt die Familiensprache für diesen pinken Sitzsack, der sehr bequem ist. Und der zog dann mit in dieses Interimsquartier. Und auf irgendeine Art war das, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung von ihr, weil dadurch so ein, wie auch immer das jetzt hier aussieht, das ist alles
Stück
wild.
Zu Hause zum Mitnehmen.
Aber, genau, ein Stückchen Heimaterde haben wir aus dem fernen Lande mitgebracht.
Nee, ich kann das gut verstehen. Das war bei uns auch so ein bisschen ähnlich. Also wir haben unsere Kinder beim Umziehen wirklich auch sehr eingebunden und gesagt, wir packen gemeinsam Umzugskisten, wobei eines unserer Teenager-Kinder das Packen von Kisten einfach als Protest komplett verweigert hat und einfach gesagt hat, ich pack nichts ein, weil ihr wollt, dann, wenn ihr umziehen wollt, dann packt ihr die Kisten. So, ne? Und das war auch okay. Ne? Das war auch in Ordnung, das war dann auch eine Form der Auseinandersetzung, aber mit den anderen Kindern haben wir die Kisten gemeinsam gepackt und dann eben auch drüber gesprochen, was sind sozusagen die Sachen, die ins unmittelbare Reisegepäck müssen, ne? Also die auch da sein müssen, bevor das Umzugsauto kommt und sozusagen man die ganzen Kisten durchsucht, was sind die Dinge, die immer da sein müssen irgendwie. Unsere beiden jüngeren Kinder haben immer noch ihre Stillkissen im Bett, die man so als Baby hatte, ne? Diese Würste da, so diese großen Kisten, und die sind einfach noch so eine Art Kuschelkissen und das war ganz, ganz wichtig, dass die halt eben dabei waren und auch sozusagen in der ersten Nacht im neuen Haus, wo wir noch auf Matratzen geschlafen haben, weil die Betten nicht aufgebaut waren, dann eben schon da waren, ne? So diese emotionale Sicherheit so mitnehmen, auch bestimmte Kuscheltiere und ne? Genau. So mussten halt da sein. Und es war uns eben auch sehr wichtig, als wir dann auch ausgeräumt haben. Also wir haben sozusagen die Kinderzimmer zuerst gerichtet. Ne? Es war wichtig, dass die zuallererst einen Raum haben, wo sie sich wohlfühlen. Alles andere kam später so. Manches kam viel später. Wir haben versucht, aus allem, was auch ein bisschen improvisiert war, trotzdem irgendwie was Nettes zu machen. So. Also ne, am Anfang war da noch kein Tisch, aber man legt irgendein Brett über irgendwelche Hocker und bestellt Pizza und macht da so ein improvisiertes Buffet und so. Und das sind tatsächlich Dinge, über die unsere Kinder jetzt manchmal so ganz nostalgisch reden und sagen, wisst ihr noch, wie wir im Haus waren, wir hatten noch keinen Strom und wir hatten diesen Baustellenleuchte irgendwie so an die Decke gerichtet, so indirektes Licht und wie wir da Pizza gegessen haben und wie gemütlich das war, wie wir alle auf Matratzen geschlafen haben. Also ohne das jetzt verklären zu wollen, da diese Stimmung dann trotzdem hochzuhalten und immer wieder zu sagen, wie können wir es nett machen für die Kinder und auch so basale Sachen zu berücksichtigen, zu sagen, ein Umzug ist schwer genug, wir müssen zumindest dafür sorgen, dass immer alle was zu essen und zu trinken haben und dass man im Stress das nicht vergisst, ne? Also auch die Mahlzeiten einzuhalten und so, das war so ein Ding, was bei uns wichtig war. Und uns war es wichtig, dass die Kinder tatsächlich diese ganze Umzieherei auch wirklich sehr bewusst miterleben. Also ich habe als Kind einen Umzug erlebt, da war dann, das war auch in den Sommerferien, da war dann irgendwie meinen Eltern eingefallen, dass das vielleicht praktischer wäre, wenn wir da nicht da wären zum Umzugstag. Und dann wurden wir quasi, mein Bruder und ich, für ein paar Tage zu Verwandten verräumt und hatten da so ein bisschen Ferienprogramm. Und dann kamen wir zurück und sind praktisch nicht mehr in unsere alte Wohnung, sondern war so dieses, das ist das neue Haus und hier ist übrigens jetzt dein Zimmer so. Und das war total nett gemeint und das war jetzt auch nicht traumatisch oder so, aber ich weiß, dass ich das emotional schwierig fand, dass ich sozusagen diesen Prozess des Ausziehens und wieder neu Einziehens nicht mitbekommen hatte und das dann sozusagen auch so, ne, meine Eltern ganz liebevoll für mich mein neues Zimmer hergerichtet hatten, aber ich habe erstmal nichts gefunden, weil ich ja auch nicht dabei war, als die Sachen eingeräumt wurden und so, ne, und es war so ein bisschen für mich gemacht und nicht mit mir gemacht und das war so eine Erinnerung, die ich hatte, wo ich dachte, das möchte ich für unsere Kinder bei diesem Umzug so nicht. Mir ist klar, dass das auch anstrengend und schwer ist, aber ich möchte, dass sie diesen Prozess, genau wie du sagst, auch das Verabschieden vom alten Haus, auch dann nochmal durchlaufen durch diese leeren Räume, so, dass sie das miterleben, was für mich persönlich so ein seltsamer, spezieller Nostalgiefaktor war, ich habe ja alle meine Kinder zu Hause geboren. Das heißt, an ganz vielen dieser Wohnorten sind ja auch ganz akut die Geburtsorte meiner Kinder, die ich sozusagen zurückgelassen habe. Und ich musste immer noch mal ein Foto machen von der Stelle sozusagen, wo meine Kinder geboren sind, weil das jetzt drei Wohnungen oder Häuser sind, die ich halt zurücklasse, die, in denen diese Geburten stattgefunden haben. Und das für mich dann noch mal so eine besondere emotionale Bedeutung hat. Irgendwie.
Ja, klar.
Ja.
Glaube ich gern. Ich bewundere, dass ihr diese Energie gehabt habt, weil meine frühere Chefin hat immer gesagt, es gibt nichts Stressigeres, Scheidung, Todesfall oder Umzug im Leben. Das sind sozusagen die größten Herausforderungen für Menschen und wissen wir ja irgendwie alle. Und dass ihr das begleitend noch hinbekommen habt, also Hut ab. Wir haben ja damals bei dem Wasserschaden einen fetten Fehler gemacht.
Okay.
Eins unserer Söhne hatte ein Feuerwehrbett und das Zimmer ist nicht groß und das Feuerwehrbett war sehr, sehr groß und nach dem Wiedereinziehen war das Feuerwehrbett weg. Also wir haben das auf gut Deutsch halt verschwinden lassen, weil es halt einfach, es war genauso dieses, ne, jetzt beziehen wir das Zimmer wieder, oh, du hast ein neues Bett bekommen und er hat uns das jahrelang, hat er das wirklich uns um die Ohren gehauen, weil es natürlich ist genau das, was du beschrieben hast vorhin auch, das war halt ein voller Eingriff in seins, ja. War einfach ein richtiger Fehler, den wir da gemacht haben.
Ja, sowas kann passieren. Ne? Man denkt, es ist so eine praktische Gelegenheit, mal eben was auszutauschen. Aber gerade in solchen Situationen von Umbruch hängt das Herz dann manchmal darin, dass eben doch alles da ist.
Ja.
Und man selber entscheiden kann, wovon man sich trennt und wovon nicht.
Ja, klar, genau.
Aber ihr seid beide, du und deine Frau, sag ich mal, im Umland von München oder so um München herum auch selber aufgewachsen im Prinzip, oder?
Ja, also ich an der Stadtgrenze und sie mittendrin.
Ja. Genau. Ja. Und eure Söhne sind beide in München geboren. Ihr habt euch in München kennengelernt. Ihr seid schon eine Familie, die fest verbunden ist sozusagen mit einer Stadt. Das kann man schon so sagen, oder? Ihr seid schon richtige Münchner, ihr vier, so, oder?
Ja, ich krieg natürlich so einen leichten Cringe, aber ja. Also wir waren ja schon noch mal weg. Nein, also es gibt bestimmte Sätze, die sage ich einfach nicht so gerne, weil sie sich nicht richtig anfühlen. Also sagen, ja, ich bin ein absolut überzeugter Münchner, das sage ich nicht irgendwie. Aber ich habe de facto bis auf 2 Jahre mein ganzes Leben hier verbracht und mein gesamtes Familienleben hier verbracht. Und auch wenn du damit haderst, bleibst du auf jeden Fall erstmal hier. Ja. Mhm. Wir haben einmal überlegt, während als Corona losbrach, rauszuziehen. Ich glaube, da waren wir auch nicht die Einzigen mit dieser besonderen Idee. Das hat nicht geklappt, weil wir das nicht zu mieten kriegten. Und unser Sohn hätte uns auch den Kopf abgerissen, glaube ich. Mhm. Nee, wir sind eher hier, ja.
Nein, ich frage, weil ich das spannend finde, dass man dann sofort oft gefühlt in die Defensive geht, aber fast egal, wie man es macht sozusagen. Also ich frage mich so ein bisschen, woran das liegt, dass es oft so schwer ist für Menschen, das ist meine Erfahrung, eben zu sagen, ja, ich bin hier geboren und hier geblieben und ich finde es gut. Und genauso, wenn Menschen oft umgezogen sind, haben sie oft so das Gefühl zu sagen, ja, ich weiß, es ist nicht optimal für die Kinder und so, aber es war bei uns wirklich beruflich notwendig. Also ich frage mich so ein bisschen, warum wir da oft so eine Wertung vornehmen. Und ich frage mich eigentlich in diesem Spannungsfeld, von was man alles nicht machen soll, im Sinne von, man soll nicht immer an einem Ort bleiben, sonst bleibt die Horizonterweiterung aus, aber man soll nicht auch dauernd umziehen, weil sonst ist man wurzellos. Was da sozusagen überhaupt der richtige, in Anführungszeichen, Lebensentwurf sein soll. Ich verstehe das gar nicht, warum das oft so schwer ist. Für viele Menschen, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, aber so ganz fein damit zu sein, weißt du, was ich meine? Dass man eben wohin gehört oder vielleicht eben auch nicht so diese Wurzeln an einem speziellen Ort hat. Ich habe das Gefühl, hier bei uns in der Region gibt es fast so ein Skript, dass es als normal angesehen wird. Man wächst auf, man wird älter, man geht dann mal weg für Ausbildung, Studium, whatever. Und dann, wenn die Kinder kommen, kommt man zurück, weil man braucht ja auch die Großeltern. So. Und das ist so praktisch so, habe ich das Gefühl, der fast akzeptierteste Lebensentwurf. Und das kann natürlich total gut funktionieren, aber das ist halt ein Entwurf von ganz, ganz vielen. Und ich merke zum Beispiel, dass ganz oft mir gegenüber Menschen fast so ein bisschen in so ein Rechtfertigen geraten, im Sinne von, ja, ihr seid ja so viel rumgekommen und wir sind eigentlich immer hier geblieben, als wäre das irgendwie schlechter. Und ich denke immer so, man könnte das genauso andersrum erzählen. Manchmal beneide ich Menschen, die auf diese Frage, wo ist zu Hause, einfach die Antwort haben, Heilbronn oder was weiß ich, Laboe oder irgendwas, oder München, sondern einfach irgendeinen Ort nennen können und sagen, klar, da gehöre ich hin und nicht anfangen zu sagen, ja, irgendwie da, wo ich mich zu Hause fühle, ändert sich je nach Situation so, ne? Also manchmal beneide ich Menschen, die da auch so feste Wurzeln haben und ich frage mich, warum da eben so viel Bewertung und so viel Scham ist es vielleicht nicht, aber weißt du, was ich meine? So ein gewisses Unwohlsein in diesem Thema steckt, wo man wie gewesen sein muss.
Ich weiß auch nicht nur, ob es eine Scham ist oder auch so eine gewisse Entscheidung der Endgültigkeit. Also so dieses, bis dass der Tod euch scheidet, ja, ob man da wirklich sagen will,
bist du mit München verheiratet? Nein.
Deswegen werde ich immer Münchner bleiben, aber die Chance ist natürlich nicht ganz klein. Ne? Ein Teil ist sicher, dass viele Menschen das, was sie jetzt gerade haben, einmal als Stufe begreifen für irgendwas, was danach kommt. Oh, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich ist ja zu Hause auch ein Gefühl. Mir hat mal jemand gesagt, ich will, dass meine Kinder immer gerne nach Hause kommen. Also ist sozusagen, das sei sein größter Wunsch, dass zu Hause ein Ort ist, in dem du sein kannst, wie du bist. Ein Ort ist, wo du gerne hinkommst, wo du diese Tür nicht zögerlich öffnest und wo du einfach hingehörst. Also weniger als geografischen Ort, sondern als cozy Nest, so.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Das kann ich auch verstehen und das wünsche ich mir auch sehr. Und gleichzeitig frage ich mich eben manchmal, wie viel hängt da dann doch auch an dem Haus oder an der Wohnung und wie viel hängt an den Menschen? Also wenn wir jetzt irgendwann sagen würden, wir haben genug von unserem Haus, in dem wir jetzt wohnen, wir kaufen uns jetzt ein Penthouse in Kopenhagen, theoretisch. Wenn wir, also ich muss halt noch ein paar Bücher verkaufen, ne?
Geil, nehme ich mit, ja.
Dann ist halt die Frage, sagen dann unsere Kinder, ist ja völlig egal, wir kommen zu Mama und Papa nach Hause und wo die sind, ist uns gleich. Oder ist es schon auch so ein Ding, dass man sich, wenn man nach Hause fährt sozusagen, auch nochmal dieses ins Elternhaus kommen wünscht? Also ich kenne nicht wenige Erwachsene, für die das schwer war, wenn ihre Eltern zum Beispiel, wenn es sowas überhaupt gibt wie so ein Elternhaus, ne, aber irgendwann sich entschieden haben, da jetzt wegzuziehen oder so, genauso wie es irgendwie für viele ja auch schwer ist, sich von einem Haus zu trennen, selbst wenn die eigenen Eltern vielleicht irgendwann gar nicht mehr leben, einfach weil auch dieses nicht bewohnte, also von den Menschen bewohnte Haus einfach trotzdem auch als Ort so viele Erinnerungen trägt. Insofern frage ich mich, ob, wenn wir so sagen, Zuhause ist ein Gefühl, ob wir da so ganz ehrlich zu uns sind, weil einerseits ja, und ich habe das selber am Anfang dieser Folge so beschrieben, und andererseits, je mehr ich drüber nachdenke, ist es eben doch auch mehr als nur ein Gefühl und auch mehr als nur Menschen, weil das, was du vorhin ganz am Anfang beschrieben hast, ne, bestimmte Gerüche, die Wärme vom Backofen, wie sich der Teppich anfühlt und die Gefühle, die das in uns auslöst, die sind dann eben ja doch sehr fest verbunden und
ja, total. Ich überlege gerade, wie viel ist davon halt Nostalgie, also im Sinne von, das ist vorbei, also wie man ja auch anderen möglichen Dingen hängt, irgendein Buch, das ich dir mal vor 7 Jahren an Ostern geschenkt habe und du deswegen es nicht wegwerfen kannst.
Natürlich
so.
Nicht.
Natürlich nicht. Also, dass Nostalgie ja auch einfach ein Teil von uns ist, die uns halt zu dem macht, der wir halt heute sind.
Ja.
Aber ja, dieses Festhalten dann oft an Immobilien, das ist ja extrem weit verbreitet. Also dieses, das ist aber mein Elternhaus, das muss ich besitzen, wahren, pflegen. Das ist ein großer Teil des Themas, warum wir Wohnungsnot haben in Deutschland wahrscheinlich.
Ja. Also ich habe das eben erlebt, als meine Großeltern gestorben sind, dass das dann auch sozusagen für meine Eltern und deren Geschwister echt ein großes und schwieriges Thema war. Was machen wir mit den Häusern? Wie gehen wir damit um? Sollen die verkauft werden? Sollen die in der Familie bleiben? Ne, das waren große Themen, über die dann auch sehr viele andere Emotionen noch mitverhandelt wurden sozusagen. Das ist ja auch so ein Klassiker. Und ich selber merke, dass ich mich da auch ein bisschen noch so verloren fühle. Manchmal bin ich traurig darum, dass ich diese Häuser, in denen meine Großeltern gelebt haben, nicht mehr betreten kann. Und wenn ich die betreten würde, würden sie nicht mehr so aussehen, wie ich sie in Erinnerung habe. Und gleichzeitig habe ich eben auch das Gefühl, da hat sich so viel so tief bei mir eingeprägt. Also ich kann diese Häuser in Gedanken und in meiner Erinnerung noch betreten und dann sind die genau so, wie sie waren. Und das ist für mich fast wertvoller als jedes physische, weißt du, Erinnerungsstück, was ich irgendwie in die Hand nehmen könnte oder so. Ich habe einfach diese Orte, die Menschen, die Gefühle dazu, die Situation, die ich dort erlebt habe, so fest verinnerlicht, dass, ja, dass ich diese Zuhause, ich will jetzt nicht esoterisch klingen, aber ich habe das Gefühl, ich kann die betreten, ohne dahin zu reisen. Ich habe Zugang zu diesen Räumen, ich habe Zugang zu diesen Orten. Und das war auch was mir tatsächlich immer wieder auch in so Umzugssituationen sehr geholfen hat, wenn ich an Orten war, wo ich mich am Anfang auch fremd gefühlt habe, wo ich mich nicht auskannte, dass ich dann immer das Gefühl hatte, ich habe aber ganz viele Zuhauses in mir sozusagen, die ich immer noch betreten kann, die ich immer noch sozusagen anzapfen kann als Quellen meiner Sicherheit. Und das sind Zuhause, in denen ich als Kind gewohnt habe, das sind Zuhause, wo ich als Kind zu Besuch war, das sind unsere früheren Zuhause, unsere erste Studentenwohnung, unsere Wohnung in London, unser Haus in Leipzig und so. Und das fühlt sich für mich auch nach einem Schatz an, das so in mir zu tragen, diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen von Zuhause sein, an verschiedenen Orten, mit verschiedenen Menschen. Und das hat mir dann ermöglicht, auch, glaube ich, mit diesen Erfahrungen im Gepäck sozusagen wieder ein neues Zuhause zu bauen. Ist das nachvollziehbar?
Total. Ich finde Quellen der Sicherheit, hast du es genannt? Finde ich ein super, ist voll der Schlüsselbegriff. Und während ich dir zuhörte, dachte ich auch an Familien, die sich trennen, wo dann eben die Frage von Wechselmodell oder der eine ist hier und der andere ist dort, also wo ein Kind mindestens 2 Zuhauses dann hat, selbst da ist ja selbstverständlich von Zuhause die Rede, also muss es ja diese quellende Sicherheit geben, die das dann ermöglichen. Also die Erfahrungen der Vergangenheit helfen mir jetzt, mich in meinem neuen Zimmer, wo ich jetzt wieder gelandet bin, gut anzukommen.
Ja, deswegen ist es eben so wichtig und manchmal gleichzeitig so schwer, ne, dass gerade in so einer Trennungssituation oder wenn Familien eben dann auseinandergehen und dann auch ja oft 2 neue Wohnungen sind, weil sozusagen die gemeinsame Familienwohnung nicht erhalten werden kann, auch in so einer für einen selbst ja sehr krisenhaften Situation diesen Übergang irgendwie so zu begleiten, dass die emotionale Sicherheit möglichst erhalten bleibt. Und das hat teilweise mit Gegenständen zu tun, ne? Also in so einer Situation würde ich dringend anraten, ein Feuerwehrbett mit umzuziehen und nicht auszumachen. Sag ich jetzt nochmal so ganz
nochmal so.
Ja, und gleichzeitig ist es tatsächlich so, dass für viele Kinder bei so einer Trennung, also wenn die akut ist, erstmal eine ganz zentrale Quelle ihrer Sicherheit wegbricht, nämlich sozusagen diese Kernfamilie, zu der sie sich eben zugehörig gefühlt haben. Das ist nicht bei allen Kindern gleichermaßen der Fall. Kinder kriegen natürlich auch mit, wenn Elternbeziehungen hochkonflikthaft sind. Aber es ist dann schon, finde ich, ein wertvoller und wichtiger Gedanke, eben nicht nur pragmatisch zu schauen, was braucht das Kind wo für einen Platz? Also das braucht ein Bett und einen Tisch und ne, so, sondern was ist in jedem Zuhause, wo das Kind ist, seine emotionale Quelle der Sicherheit. Was gibt ihm Geborgenheit? Was braucht es vielleicht jetzt auch zweimal, wenn es sozusagen ne, an beiden Orten sich wohlfühlen können soll? So, was gehört in die eine Wohnung? Was gehört in die andere Wohnung? Was muss man auch mitnehmen von Wohnung zu Wohnung? Auch wenn es vielleicht unpraktisch ist, ne? Aber weil es für das Kind einfach bedeutsam ist. Und da macht es natürlich immer einen großen Unterschied, ob getrennte Eltern dann die Kapazitäten haben, beide sozusagen diese Aspekte von Kindswohl, die nicht so ganz sichtbar sind, sondern die eher um so unsichtbare Faktoren gehen, mitzudenken und auch gemeinsam mitzutragen. Und ich kenne da getrennte Paare, die das auf ganz wunderbare Weise machen und da wirklich auch sehr das Kindswohl an erste Stelle stellen. Und es gibt aber natürlich leider auch ganz, ganz viele Fälle, in denen das nicht so ist oder wo ein Elternteil sich abstrampelt, diese emotionale Sicherheit zu geben und ein anderes Elternteil zieht aber nicht mit, weil da noch so viel eigene Verletzungen sind. Und ja, das kann dann auch sehr, sehr schwer sein. Und ich kenne auch Kinder von Trennungsfamilien, die ganz klar sagen, ich habe ein Zuhause da und dann habe ich halt auch noch einen Ort, wo ich ab und zu bin. Also, ne, wo sie sozusagen dann auch differenzieren und sagen, nicht jeder Ort, wo ein Bett steht und wo ich 3 Nächte die Woche schlafe, ist dadurch ein Zuhause. Sondern ein Zuhause wird es erst durch die Menschen vor Ort oder der Mensch, den Menschen vor Ort, der es zu einem Zuhause macht.
Mein geborgener Ort ist zu Hause dann, ne?
Ja. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, ich glaube, es ist möglich für Kinder, ob in getrennten Familien oder bei gemeinsam erziehenden Familien, mehr als ein Zuhause zu haben. Ich kenne nicht wenige Familien, wo ein Kind sowas wie ein zweites Zuhause hat, sei es bei Großeltern, sei es bei einer sehr eng befreundeten Familie, wo es viel Zeit verbringt, so, ne? Also ich glaube, wir dürfen diesen Zuhause-Begriff schon öffnen und sagen, es gibt nicht das eine Zuhause und gleichzeitig ist es kein beliebiger Begriff, nicht jeder Ort, wo man vielleicht mal gewohnt hat, ist zu einem Zuhause geworden. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ich gerade als junger Mensch zieht man ja manchmal auch so um und ist mal temporär irgendwo in einem WG-Zimmer oder ist mal irgendwo so. Und das ist dann auch manchmal so, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Zimmer, ich habe jetzt hier eine Bleibe, aber das ist kein Zuhause für mich. Ich bin halt auf dem Sprung. So.
Genau. Woran sich das genau festmacht, weiß ich auch nicht. Aber weil dieses Gefühl kann ja auch ein ätzendes sein. Du bist schlecht drauf in einem Hotelzimmer, das ist ja, finde ich, das maximale Übel, also, weil du dann eben nicht diese, ja, alles scheiße, aber ich bin wenigstens zu Hause und habe meinen Flöt, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, aber wann das so kippt in dieses, aha, das ist jetzt hier zu Hause, das weiß ich auch nicht so genau.
Also man kann es definitiv nicht immer planen. Also als wir zum Beispiel nach England gezogen sind, war es so, dass wir ja von Anfang an wussten, das ist ein Auslandsaufenthalt. Wir sind jetzt nicht ausgewandert, sondern wir sind hier temporär. Ja, ja. Wir wussten am Anfang nicht, wie lange wir bleiben würden. Ursprünglich war es geplant, dass wir für ein Jahr bleiben. Nachher wurden es mehr als 2, aber trotzdem nicht so eine lange Zeit auf so ein ganzes Leben betrachtet. Und wir sind da hingegangen und hatten am Anfang durchaus so das Gefühl, naja, manche Sachen lohnen sich vielleicht gar nicht hier so jetzt in der Wohnung zu machen, weil wir sind ja gar nicht so lang da, aber dann wurde das sowas von zu Hause, einfach durch den Alltag mit unseren Kindern dort, dass es richtig schwer war, aus dieser Wohnung wieder auszuziehen, obwohl wir von Anfang an wussten, dass das nicht für immer sein würde. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Haus vorbeikomme, wenn wir mal in England sind, werde ich sowas von nostalgisch und habe so viele warme, aber auch sehnsuchtsvolle Gefühle dieser Wohnung und dieser Zeit gegenüber. Das ist ganz, ganz krass. Ich wollte noch einen letzten Aspekt ansprechen zu diesem Zuhause-Thema ganz kurz. Ich merke jetzt gerade bei uns, dass dadurch, dass unser ältestes Kind jetzt ja auch bald mit der Schule fertig ist und wir dann auch durchaus über so Themen wie Auszug und ein eigenes Zuhause finden und so sprechen, dass da auch noch mal viel in Bewegung kommt und zwar sozusagen auch auf allen Seiten, dass unser Kind für sich neu verhandeln muss. bleibt mein Zuhause und ich suche mir vielleicht irgendwo vielleicht ein Zimmer, aber ich komme dann trotzdem ganz oft nach Hause, weil das mein Zuhause ist, so, ne? Oder gehe ich wirklich weg und dann ist mein Zuhause woanders? Das ist ja so ein, ne, ja, so ein Prozess. Und natürlich auch gerade für mich, die sagt, ich verankere mich sehr stark in den Menschen um mich herum, ist das natürlich auch ein Schritt, dann zu sagen, mein Zuhause darf sich nicht unvollständig auf Dauer anfühlen, ja, wenn meine Kinder nach und nach dieses Nest auch verlassen. Und ich möchte denen allen Wind unter den Flügeln geben und ich möchte mein Kind darin unterstützen, sein eigenes Zuhause, ja, fern von unserem Zuhause zu finden. Aber soll dann sein Zimmer trotzdem noch sein Zuhause zu Hause bleiben oder ist das dann irgendwann auch gar nicht mehr nötig und möglich? Und ne, also da sind einfach, ja, ja, Fragen, die sich jetzt so langsam stellen. Das ist jetzt noch nicht ganz akut, aber die halt für mich auch noch mal so eine neue Dimension von diesem, ja, Zuhause-Thema, klar, aufmachen.
Ja, klar, genau. Du veränderst, ja, es ja nicht, sondern sozusagen es verändert, also alles verändert sich immer, aber hier geht es halt für unsere Kinder, geht es hier zu Hause dann irgendwann los in die Welt.
Ja.
Und das ist halt der, das ist ja die maximale Antwort auf den Umzug, den du ihnen zugemutet hast, ja.
Ja,
und jetzt,
ja,
sagen sie halt, ja, schön, dass ich Teil des Konzepts von zu Hause bin, aber ich bin jetzt dann trotzdem irgendwie erstmal 2 Jahre in irgendwo.
Ja, ja, ja. Genau. Und das dürfen so die Kinder uns ja absolut zumuten und das sollen sie auch. Mhm. Und trotzdem ist das jetzt gerade so in der Antizipation, ich habe das ja noch nicht erlebt, ich bereite mich da jetzt so langsam emotional drauf vor,
ja,
schon einfach auch ein Schritt. Und ich merke so, ich habe da mit meinem Mann auch drüber gesprochen, dass für mich im Moment oft der Inbegriff von zu Hause ist, so alle 4 Kinder sind da und schlafen in ihren Betten. Mhm. Und ich weiß sozusagen, ne, alles ist gut, die ganze Herde ist da. So. Und
ich halte Wacht, aber alle sind, ja, da. Ja,
ja.
Okay.
Und natürlich sind unsere Kinder jetzt auch schon manchmal über Nacht weg oder so, und das geht total gut. Mhm. Aber ich merke, dass ich innerlich immer so ein bisschen aufatme, wenn alle wieder hier sind und alle in ihren Zimmern sind und ich weiß, wir sind komplett. So. Und da muss ich noch so ein bisschen so eine Veränderung für mich emotional hinkriegen, nach und nach und in den nächsten Jahren, dass sich ja dieser Begriff von alle sind zu Hause, die hier sein sollen, ne, ändern wird in den, ja, nächsten Jahren, bis es irgendwann normal sein wird, dass unser Zuhause von uns zu zweit wieder bewohnt wird und dass unsere Kinder ihre eigenen Zuhauses haben und dass wir hoffentlich aber so ein Ort und so Menschen für sie bleiben, wo dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, so bleibt dieses, aber wenn ich nach Hause komme, in Anführungszeichen, dann fühle ich mich geborgen und wohl und dann freue ich mich da, ja, drauf und so, das wäre die Hoffnung.
Ja, also das ist eher so mein Bild hier, so kann ich schon so sagen, dieses, ich fühle mich geehrt, wenn ich merke, dass sich unsere Kinder hier wohlfühlen und hier gerne durch die Tür schlappen und dass die Abstände irgendwann, wie oft sie durch die Tür schlappen, immer größer werden, das finde ich völlig, also wenn diese Verbindung da bliebe, aber sie sozusagen seltener hier am Ort sind, das wäre für mich super okay. Also das wäre so mein Wunsch, ja, ich kann es mir ja nur wünschen.
Ja. Ja, ja, spannend. Es ist jedenfalls schön, dass wir da über dieses Thema mal gesprochen haben, weil ich glaube, dass das viele Familien auch beschäftigt, ne? Wie baut man ein schönes Zuhause? Und ich habe eben das Gefühl, da wird dann manchmal der Fokus gerade auch in sozialen Medien so auf diese Äußerlichkeiten gelegt, ne? Wie baut man ein cozy Zuhause? Welche Dekoartikel braucht man da? Und was für Kissen und Decken und Kerzen und Spielsachen und so? Und natürlich ist es wichtig, sich ein Zuhause so zu gestalten, dass man sich darin wohlfühlt. Aber ich merke eben auch, wenn ich mich sozusagen an so Zuhause-Situationen auch in meiner Kindheit erinnere, dass ich da oft gar nicht so eine spezifische Erinnerung habe, wie aufgeräumt oder unaufgeräumt es da war oder, ne? Welche Gestaltungskonzepte da sich irgendjemand überlegt hat. Sondern es sind immer Situationen, die mit menschlicher Nähe und Wärme und Zufriedenheit und Geborgenheit zu tun haben. Und ich habe mich in sehr unordentlichen WG-Küchen schon sehr zu Hause gefühlt und in sehr, sehr ordentlichen Großeltern-Zuhausen auch schon sehr wohl gefühlt. Mhm. Also das versuche ich mir selber auch immer wieder zu sagen. Ich versuche natürlich, uns ein schönes und wohnliches Zuhause zu machen. Aber das, was, glaube ich, wirklich den Ausschlag gibt dafür, dass unsere Kinder ihr Zuhause als Zuhause erleben, ist das, wie sie uns da erleben und wie sie sich in Beziehung mit uns erleben können.
Ja, und deswegen finde ich ja manchmal zu Hause auch fast einen Fluch, weil ich sehr oft den Satz höre, ja, okay, aber wann fahren wir wieder nach Hause? Weißt du? Also,
eure Kinder fühlen sich so wohl.
Ja, ja, das ist eigentlich das maximale Kompliment und gleichzeitig ist ja so dieses, Du bist gerade bei den Großeltern zur Tür reingekommen. Wann fahren wir wieder nach Hause? Ja, du bist gerade 3 Tage im Urlaub irgendwo angekommen. Wann fahren wir wieder nach Hause?
Ja. Das ist halt so, ja, deine Frau hat mal zu mir gesagt, dass eure Kinder beide eben so Homies seien, ne? Also einfach am allerliebsten zu Hause. Und dass sie dann manchmal so ein bisschen denkt, oh, müssten die nicht mehr raus wollen in die Welt? Und dann habe ich auch mit ihr drüber gesprochen und gesagt, eigentlich ist es ein Riesenkompliment an euch, wenn Kinder sich so wohlfühlen und so gern zu Hause sind. Das ist was Schönes.
Mhm. Ja, okay. Und so hat jedes Thema viele Seiten. Genau. Ja, Nora, und bevor wir gleich in unser Postfach gucken, ist es natürlich auch ein lustiger Zufall, dass wir heute mit Urlaub mit Familienbett einen Sponsor haben, der diese Themen hat. Also wie fühlt man sich eigentlich als Familie auch im Urlaub wohl?
Ja, genau, ein Zuhause, fern von zu Hause. Es geht bei Urlaub mit Familienbett ganz konkret darum, Ferienwohnungen und andere Unterkünfte zu finden, sozusagen für Urlaubsreisen, speziell für Familien, die mit ihren Kindern eben zu Hause im Familienbett schlafen und die wissen, unser Urlaub wird nur dann entspannt, wenn wir das auch im Urlaub machen können, ne? Und ich erinnere mich da tatsächlich noch dran, dass es mehrere Situationen gab, wo wir im Urlaub ankamen und dann erst festgestellt haben, Mist, hier wird erwartet eigentlich, dass unser Kind in irgendeinem Gitterbett schläft. Das wird never ever passieren. Also müssen wir jetzt hier irgendwie sofort anfangen, uns umzuarrangieren. Und dann war das oft so, dass ich dann mit einem Kind im Doppelbett geschlafen hat und mein Partner auf dem Sofa oder so, wo ich also dachte, okay, das ist jetzt nicht so urlaublich. Und ich finde das eine total coole Marktlücke sozusagen, die da entdeckt wurde, zu sagen, wir sammeln ganz spezifisch Unterkünfte, wo Familien sich sicher sein können, hier gibt es entweder ein Familienbett für uns zum Übernachten oder hier können wir unkompliziert ein Familienbett herstellen sozusagen durch Zusammenschieben der verfügbaren Betten.
Ich fand es auch in dem Moment so, wie selbsterklärend ist das denn? Weil ich glaube, ich habe in nahezu allen unseren Ferienunterkünften schon umgebaut. Also es gibt irgendwie ein Kinderzimmer am anderen Ende des Ganges. Ja. So, kein Kind wird sich da alleine reinlegen. Also Matratze rumhieven, oh scheiße, ist ja schwer oder so. Und genau, alle wollen dann plötzlich wieder in einem Zimmer schlafen. Also ich habe das irgendwie sofort verstanden. Und das ist eben Katrin, sie ist selber Mutter von 3 Kindern und hat diese Plattform gegründet.
Ganz genau, also ich kenne Katrin auch schon länger und finde diese Plattform ganz toll. Ich habe die auch im privaten Rahmen schon öfter empfohlen an Familien, die genau vor dieser Challenge standen. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Familien sagten, wir haben eigentlich Bock auf Urlaub, aber wir wissen gar nicht, ob wir wirklich entspannen können, wenn wir da erstmal irgendwie ganz viel umbauen. Da kriegen wir doch Ärger vom Vermieter, ne? Wenn wir da irgendwo einen Kratzer hinterlassen haben. Und all dieser Stress fällt sozusagen von euch ab, indem ihr sozusagen über die Plattform Urlaub mit Familienbett eure Unterkunft sucht und bucht.
Genau. Die Domain lautet urlaub-mit-familienbett.de und die packen wir natürlich auch dann wieder in die Notizen zu unserer Folge heute. Genau.
Super.
Ja, cool. Dann, Nora, lass uns doch in unser Postfach gucken. Ich würde dir gerne eine Nachricht von Andrea in Auszügen vorlesen zu unserer Sportfolge. Und sie schreibt, ich bin gerade dabei, die Folge zu hören, muss tatsächlich sagen, sehr, sehr schade, dass viele die Erfahrung gemacht haben, dass alles nur auf Leistung ausgelegt ist, beziehungsweise dass man nur beitreten kann, wenn man auf Wettkämpfe aus ist. Unser Verein ist dann da vielleicht eine Ausnahme. Bei uns findet alles Mögliche statt, aber man ist nicht verpflichtet, an Wettkämpfen teilzunehmen. Man darf regelmäßig, unregelmäßig, wie man Lust hat, teilnehmen. Einzige Bedingung, mitmachen und nicht die anderen stören. Und wir haben wirklich viel Auswahl. Und dann kommt so eine ganze riesen Liste von irgendwie Karate und Krafttraining und Gymnastik und so. Und es ist für jeden Alter was geboten. Also es gibt auch super Vereine, in denen man einfach nur sich bewegen kann.
Genau. Ja, großartig. Das ist ganz ermutigend für mich, das zu hören. Und ich hoffe, dass diese Vereine immer mehr werden. Und das ist eine tolle und ermutigende Nachricht auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine ganz, ganz schöne Nachricht bekommen, auch zu unserer Sportfolge, Oliver, die ich dir gerne vorlesen möchte. Mhm. Und zwar schreibt da Lorin, ich bin Lehrerin und unterrichte unter anderem Sport und danke dir und Oliver von ganzem Herzen für eure Podcast-Folge zu Sport und Bewegung. Ihr habt mir zum großen Teil echt aus der Seele gesprochen und mit dem anderen Teil habt ihr mir noch mehr die Augen geöffnet. So beispielsweise, dass der kindliche Bewegungsdrang und die Freude daran durch Noten, falsches Feedback, den Blick nur auf dem Ergebnis und die Art und Weise, eine Gruppeneinteilung vorzunehmen, echt genommen werden kann. Ich habe mich in der Schule dann mit einer Kollegin über euren Podcast unterhalten und wir haben so schöne Ideen gesammelt, wie wir, da wir ja leider gezwungen sind, Noten zu geben, die geforderte Bewertung nicht mehr nur auf das sportliche Ergebnis anwenden wollen. Vielen Dank auch für den Blick auf Vereinssport und Erwachsenensport, das war für mich als Kinder-Leichtathletiktrainerin und Indoor-Cycling-Trainerin echt interessant. Vielen Dank für eure Arbeit.
Cool, das ist ja total interessant von jemandem, der beide Rollen hat, die Trainerinnenrolle und die Lehrerinnenrolle. Na, vielen Dank. Spannend.
Ja, ich liebe diese Selbstreflexion auch. Genau darum geht's ja, dass man sich immer wieder hinterfragt. Das müssen wir, glaube ich, alle tun. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass eben Menschen, denen selbst zum Beispiel Sport immer sehr leicht gefallen ist, ne, und die da immer sehr viel Freude hatten und die dann Sportlehrerin oder Sportlehrer geworden sind, manchmal echt Schwierigkeiten hatten zu verstehen, wie das Kindern oder Jugendlichen im Sportunterricht geht, die das halt nicht so geil finden. So, ne? Und da ist dann manchmal dieser Perspektivwechsel einfach so wertvoll.
Finde ich auch. Ich habe da noch Anke, die hat zu zwei Dingen geschrieben. Also einerseits zum Sport, wo sie eben auch sagt über sich, als ich dann mit 20 nicht mehr zum Sport musste, habe ich Stück für Stück Freude an Bewegung und Sport gefunden. Und dann schreibt sie zum Thema Weihnachtstraditionen. Heute hat die Kindergartengruppe meines Sohnes Post bekommen, dass ein Wichtel einzieht. Soweit so gut. Allerdings schläft er tagsüber und die Kinder müssen nun daher immer leise sein. Was soll ich denn davon halten?
Nix halten wir davon.
Das ist doch krass.
Ja, das ist so.
Sag mal, Nora.
Ein Musterbeispiel dafür. Ne, wir hatten es in der Folge davon, dass ich sagte, Weihnachtswunderwesen sind für mich vollkommen okay, solange sie nicht zur pädagogischen Manipulation, Erpressung, Angstmacherei eingesetzt werden. Und das ist genau so ein Fall von pädagogischem Bullshit. Ja, verkleidet hinter so einer niedlichen Wichtelgeschichte irgendwie. Also seid doch dann wenigstens ehrlich und sagt, es ist mir zu laut, seid leise. Ja, aber jetzt so einen Wichtel vorzuschicken und der muss leider schlafen und die, dann wird den Kindern so eine halbe Schuld aufgeladen, wenn sie lärmen in der Adventszeit, weil dann der arme Wichtel Schlafstörungen bekommt. Das ist doch Mist. Also das ist genau dieses Beispiel von ja, manipulativem Einsatz von diesen Märchenfiguren, wo es dann aus meiner Sicht wirklich fies wird. Und natürlich ist dann immer die Frage ganz konkret, was machen wir da als Eltern damit, ne? Aber ich würde da schon, wenn das jetzt in unserem Kindergarten vorkäme, mit den Erzieherinnen, Erziehern nochmal ins Gespräch gehen und sagen, wie genau muss ich mir das dann vorstellen, ja? Und ich würde dann auch nochmal nachhören wollen, hat das Kind das jetzt so erzählt? Ja, wir müssen dann leise sein, der Wichtel schläft. Oder ist es eher ein bisschen so spielerisches Element? Oder ist das wirklich so, dass den Kindern da Druck gemacht wird im Sinne von, ihr dürft jetzt nicht mehr rufen und nichts, weil sonst der Wichtel traurig ist, so. Das kann auch sein, dass es so ein bisschen so ein Übersetzungsproblem war, ne? Das ist vielleicht eher gar nicht so gemeint war, wie das jetzt beim Kind angekommen ist, aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen und auch nochmal darüber reden, dass mir das als Mutter sehr wichtig ist, dass solche Wichtel und Engel und alle möglichen Figuren durchaus da vorkommen dürfen in der Weihnachtszeit, aber dass sie bitte die pädagogischen Themen mit den Kindern selber und direkt klären sollen und da nicht ein magisches Wesen vorschieben.
Ja, cool. Genau so.
Das wäre mein Zugang dazu.
Finde ich cool.
Oliver, das war's schon wieder.
Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank auch dir, Oliver. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.